Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles rund um Training, Anatomie, Ernährung und Gesundheit. Heute geht es um ein Thema, das viele unterschätzen, aber für jeden von uns entscheidend ist: die Beweglichkeit. Wenn wir das Wort Beweglichkeit hören, denken wir meistens an Yoga, Spagat, Dehnen oder Leistungssport. Doch Beweglichkeit betrifft uns alle im Alltag, im Beruf und natürlich auch für unsere langfristige Gesundheit. In dieser Folge erfährst du, warum Beweglichkeit weit mehr ist als sich nur dehnen, wie eingeschränkte Mobilität entsteht und wie sie wieder verloren geht, welche Auswirkungen sie auf deinen Körper hat und wie du sie gezielt verbessern kannst. Ich habe heute einen Experten dabei, der uns das Thema verständlich und praxisnah erklärt, Dr. Felix Zöller, Facharzt für Orthopädie. Hallo lieber Felix, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörern vor.
Hallo lieber Thomas, liebe Grüße aus München an alle Zuschauer und Zuhörer. Wir machen das Ganze als Podcast sozusagen auch für diejenigen, die uns nicht sehen können oder wollen. Ja, mein Name ist Felix Zöller, ich bin Orthopäde in München und leite mit drei weiteren Kollegen oder Partnern eine relativ große orthopädische Praxis hier im Zentrum Richtung Olympiapark. Ja, aber wir sind tatsächlich vielleicht nicht die klassischen Orthopäden, die man so kennt. Kommt man hier, Schmerzen, kaputtes Knie, operieren und tschüss, sondern wir sind jemand, oder die als Team eher einen relativ konservativen Weg verfolgen, weil wir natürlich sagen, die Orthopädie ist ja ein Ganzkörper. Das heißt, wir bedienen auch den ganzen Körper und haben jetzt nicht nur den operativen Ansatz im Blick, sondern wir fokussieren uns auch auf die Diagnostik, auf genau die Sachen, die wir jetzt auch heute besprechen werden, weil das ist ein elementarer Punkt, die wir eigentlich täglich in unserer Praxis sehen, die also täglich heißt für mich auch im Alltag stattfinden. Und dieses Thema ist deswegen so spannend, weil da unheimlich viel Potenzial drin steckt. Potenzial heißt für Therapeuten wie auch Patienten. Und da, finde ich, gehört noch viel mehr gesagt, getan, besprochen, gezeigt, als dass man einfach sagt, das ist jetzt mal so ein bisschen, gehen Sie mal zum Sport. Ja, der Standardspruch, machen Sie mal ein bisschen Sport mit dem Rücken oder so. Das ist natürlich alles leichter getan als gesagt. Wenn man selber mal Probleme hatte oder hat, ein kleiner Schwenk aus meiner aktuellen Situation. Ich bin jetzt leider zweimal an der Schulter operiert worden und weiß, was jetzt Beweglichkeit oder in dem Fall Nicht-Beweglichkeit bedeutet. Und deswegen bin ich sehr gespannt, Thomas, was du mir heute beibringen kannst, weil ich glaube, da kann ich noch ein bisschen mit abgucken, ja?
Beweglichkeit, das ist so ein Thema, ich sage immer so ein bisschen, das ist so ein Stiefkind in den Fitnessstudios. Das heißt also, das geht schon los, wenn man sich ein Fitnessstudio anschaut. Da gibt es eine riesengroße Cardio-Ecke, wo man Cardio-Training machen kann. Es gibt einen riesen Gerätebereich, es gibt einen riesen Freihandelbereich. Es gibt dieses ganze Functional Training, da ist ein separater Bereich nochmal aufgetan, und für das Beweglichkeitstraining, da werden zwei Matten auf den Boden gelegt und dann heißt es, das war's. Oder man kauft einen Gerätepark, Flex, zum Beispiel Flex-Geräte oder Five-Geräte, und hier sieht es dann so aus, dass eigentlich die Leute Beweglichkeitstraining machen, die eh Beweglichkeitstraining machen. Und da hängt es auch so ein bisschen an den Trainern, dass man das so ein bisschen vermittelt. Wenn ich Bizeps-Training mache, das sieht man schön Doppelbizeps-Pose, dann sieht das gut aus. Wenn jemand beweglich ist, das sieht man nur vielleicht, wenn er gerade ein Beweglichkeitstraining macht. Und deswegen würde ich gerne mal so ein bisschen anfangen, was Beweglichkeit eigentlich bedeutet. Weil Beweglichkeit bedeutet ja die Fähigkeit, Gelenke aktiv und passiv in ihren gesamten Bewegungsumfang zu nutzen. Also, dass wir unsere Gelenke möglichst frei und kontrolliert bewegen können. Und das ist ja mehr, als wenn ich nur sage, wie weit komme ich runter beim Dehnen.
Also es ist natürlich ganz klar, wenn wir von Bewegungen sprechen, dann meinen wir natürlich eine Bewegung eines Gelenkes. Wir haben ja verschiedene Gelenkformen, das ist Kugel, Scharnier, Ellbogen, Scharniergelenk, was habe ich vergessen, Kugel, Eigelenk. Also ganz viele Gelenkformen, die bestimmte Bewegungen erlauben und nicht erlauben. Also das muss man mal differenzieren, dass man Beweglichkeit nicht immer trainieren kann, weil es manchmal vorgegeben ist durch eine Knochenstruktur. Dann haben wir natürlich um das Gelenk rum die Kapsel. Die Kapsel ist natürlich der nächste Faktor, der auch bei uns in der Therapie extremst schwierig ist, weil wenn wir jetzt irgendwo ein Gelenk haben, was eine Entzündung hat oder eine Verletzung hat, dann müssen wir es natürlich erstmal auskurieren durch Ruhigstellung, was auch immer. Heißt, die Gelenkkapselstruktur wird sich auch zusammenziehen und damit das Gelenk in seiner Beweglichkeit stark behindern. Dann haben wir daran natürlich die Muskelgruppen, / die Sehnenansätze, die natürlich genauso verkürzt sein können. Und so haben wir eine ganze Batterie an Strukturen, die an der Beweglichkeit dran hängen. Und einen Satz oder eine Sache, die du beim Eingang, die ich interessant fand, du sagtest mit dem Bizeps und so weiter. Eine Sache macht das Beweglichkeitstraining völlig unsexy. Das ist, dass es wehtut. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Wenn du Beweglichkeit trainierst, tut es einfach weh. Und beim Bizeps-Training, da hast du zwar vielleicht einen kurzen Schmerz, aber der wird entlohnt durch dicke Venen oder was auch immer, weil das T-Shirt spannt. Aber beim Dehnen wirst du nur mit Schmerz belohnt. Und das ist natürlich ein Punkt, wo jeder sagt, ja, warum soll ich das machen? Ja, um Gottes Willen, tut ja weh. Aber ja, im Nachgang ist es wirklich elementar. Deswegen muss ich so spunzeln, weil wenn ich daran denke, ich muss mich jetzt bewegen, dann denke ich erst an Schmerzen. Ja.
Ja, das ist wichtig. Und die Schmerzen, die werden natürlich durch das Nervensystem auch erzeugt. Und das Nervensystem spielt ja auch mit einer Rolle, wenn es um die Beweglichkeit geht. Der letzte Punkt, den wir noch nicht aufgezählt haben, waren die Faszien. Das heißt also, um die Muskeln herum haben wir außen am Muskel eine sogenannte Muskelfaszie, die dann zum Teil mit anderen Faszien einhergehen. Und wenn da irgendwas verklebt oder irgendwie eingeschränkt ist, dann ist man einfach nicht mehr so beweglich. Und viele Menschen glauben ja, sie seien einfach unbeweglich. Aber die Wahrheit ist ja, Beweglichkeit ist trainierbar in jedem Alter. Natürlich werde ich nicht, jetzt nehmen wir mal so, für mich ist immer so ein schönes Beispiel, ein kleines Kind, vielleicht ein Jahr alt, anderthalb Jahre, dass sie schon so ein bisschen verstehen, was man mit ihnen redet. Wenn du zu dem kleinen Kind sagst, du hast Käsefüße, ne, dann nimmt er seinen Fuß in die Hand und riecht dran. Also wenn zu mir heute jemand sagt, du hast Käsefüße, dann muss ich die Socken ausziehen, an den Socken riechen, weil ich einfach die Füße nicht mehr bis zur Nase bringe. Und das heißt, mit zunehmendem Alter wird die Beweglichkeit eingeschränkt, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, Beweglichkeit ist ja nicht unbedingt nur ein Talent, sondern es ist ja auch eine Fähigkeit.
Ja, genau. Die Leute, die von Anfang an eine extreme gute Beweglichkeit haben, die haben teilweise natürlich eine genetische Disposition, das wissen wir ja, denn gerade wenn wir uns die Strukturen anschauen, die uns beweglich machen, das ist natürlich einmal die Anatomie, aber die ist vorgegeben. Wir haben die Gelenkkapsel, die lässt sich natürlich in einem gewissen Maße beeinflussen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel klassischerweise so ein Spagat uns anschauen, ja, wenn man sagt die Maximalversion, gerade im Beckenbereich, dann haben wir da die Adduktoren zwischen den Beinen, die natürlich extrem feste und schwere und starke Sehnen-Muskelnansätze sind. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir Männer uns bei den Frauen dadurch unterscheiden, dass wir optisch natürlich erstmal anders aussehen und ein paar andere Sachen haben wie die Frauen, okay. Aber wir haben eine andere Kollagenzusammensetzung und das ist so ein bisschen also die Entschuldigung für uns Männer, wenn wir sagen, wir können nicht so gut und wir können nicht so gut flexibel dehnen, weil uns das Kollagen ein bisschen behindert. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Natürlich können wir unsere Faszien, unsere Sehnen, unsere Muskeln dehnen. Aber wir haben tatsächlich eine gewisse andere Zusammensetzung, die uns vielleicht auch einen gewissen Elastizitätsfaktor vermindert. Das muss man schon sagen und das ist auch wissenschaftlich bekannt, dass gewisse Kollagenbrücken anders gebaut sind, anders gestrickt, Verhältnisse zwischen Kollagen 1, 2, 3, 4 etc. Also es sind verschiedene Mischverhältnisse, die natürlich auch von der Evolution ganz bewusst so gewählt sind. Denn wir Männer, sage ich jetzt mal, vor ein paar Millionen Jahren sind ja rausgelaufen aus der Höhle, sind zum Dinosaurier, haben ihn erschlagen, haben ihn dann in die Höhle zurückgeschliffen. Und die Frauen waren dann in der Höhle und haben das Dinosaurierfleisch für uns zubereitet. Heißt also, wir mussten natürlich eine andere Belastung haben, weil wenn wir jetzt die gleiche Flexibilität gehabt hätten als die Steinzeitfrauen, dann hätten wir vielleicht eine Pirouette tanzen können, aber das hätte uns spätestens beim Dinosaurier nicht weitergebracht. Also Spaß beiseite. Das hat die Evolution bei uns schon gemacht, dass wir einfach strapazierfähige Knochen haben, Sehnen haben etc. Ein Nachteil ist natürlich die Flexibilität, heißt aber als Entschuldigung nicht, dass wir nicht sagen, wir können daran was verbessern und müssen es auch tun. Und das ist der Punkt, wir müssen es tun.
Ja, auf jeden Fall, weil, wie gesagt, die Beweglichkeit ist ja entscheidend dafür, dass wir A, schmerzfrei in der Bewegung ausführen können, dann B, natürlich brauchen wir dabei eine effiziente Kraftübertragung und die Beweglichkeit ist auch langfristig für die Gesundheit wichtig. Das heißt, man könnte also schon behaupten, niemand ist von Natur aus unbeweglich, wobei man dazu sagen muss, du hast jetzt eben schön diesen Vergleich gebracht zwischen Männern und Frauen. Da gibt es eine schöne Doktorarbeit, die der Stefan Schönthaler geschrieben hat und der hat damals die Beweglichkeit untersucht und die Trainierbarkeit der Beweglichkeit. Der hat dabei festgestellt, dass die Beweglichkeit von Männern sich so genauso verbessert hat wie die von Frauen, prozentual, nur mit dem Unterschied, dass die Ausgangssituation eine ganz andere war. Das heißt also, ja, wo Frauen viel weiter in die Beweglichkeit reinkommen und die sich dann um 10% verbessert haben, dann haben sich die Männer in ihrer Unbeweglichkeit, sag ich mal, auch um 10% verbessert. Und wenn wir das Wort unbeweglich ansprechen, Felix, ich glaube nicht, dass jemand von Natur aus unbeweglich ist. Ich denke, das hat auch mit dem Lebensstil zu tun.
Vollkommen richtig. Also diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Vor allem nicht, weil man, genau wie du richtig sagst, die Vielzahl der auch sportmedizinischen Untersuchungen, die ganz klar natürlich zeigen, dass die Beweglichkeit trainierbar ist. Ja. Und deswegen kann jeder bis ins höchste Alter auch eine gewisse Beweglichkeit erreichen. Natürlich spielen da wiederum die Gelenke eine Rolle. Deswegen kann man nicht sagen, dass jemand da so weit das Gelenk wieder in Bewegung bringt, wie zum Beispiel ein 20-jähriger Proband. Ja. Ja. Aber grundsätzlich ganz klar, es gibt natürlich Krankheiten, die müssen wir jetzt mal rausnehmen. Das sind zum Beispiel neurogene Krankheiten, Spastika zum Beispiel. Das sind jetzt mal die wir leider rausnehmen müssen. Aber der gesunde Mensch, der ist in der Lage, durch intensive und diszipliniertes Arbeiten eine Beweglichkeit aufs Maximum zu bekommen, meine ich, oder dahin zu gehen, wo man eben eine gute Beweglichkeit braucht. Und die ist elementar, weil wir einfach leider in unserer heutigen Zeit dazu getrimmt werden, immer steifer zu werden, weil wir eben diese Bewegungen ja nicht brauchen eigentlich. Aber unser Körper bräuchte sie, nur wir werden im Alltag nicht dazu gebracht, sie zu benötigen und zu benutzen und damit wird das natürlich verkümmern. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht, ganz klar, jeder Mensch auf diesem Planeten kann sehr beweglich werden und muss dazu halt einfach bestimmte Techniken erlernen und es mit Zeit, Muße und Disziplin machen.
Ja, es gibt, ich recherchiere ja immer so ein bisschen, bevor wir da irgend so ein Thema bearbeiten und da sind mir vier interessante Sätze aufgefallen und das eine war ganz einfach die Aussage, was du nutzt, das entwickelst du und was du nicht nutzt, das verlierst du. Das heißt, das passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich also die Beweglichkeit, ich sag mal, wenn ich den Arm nie höher heben muss wie in Schulterhöhe, dann werde ich mit der Zeit auch die Beweglichkeit verlieren, den Kopf, den Arm über Kopfhöhe zu heben. Oder man könnte es auch anders sagen, das, was du oft brauchst, das baue ich aus oder das baut der Körper aus und was du nicht nutzt, das baut der Körper ab. Und jetzt natürlich die Frage, warum ist denn das überhaupt so? Warum verlieren wir mit dem Alter an Beweglichkeit? Das heißt, die meisten Menschen werden ja im Laufe ihres Lebens unbeweglicher. Warum ist das?
Also ich kann es jetzt mal als exemplarisch an der Wirbelsäule sich mal darstellen. Natürlich haben wir an der Wirbelsäule unsere verschiedenen Etagen, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Dazwischen haben wir ja unsere Bandscheiben, die natürlich auch einem gewissen Verschleiß unterliegen. So, das heißt, wir haben an jeder Bandscheibe ein bisschen Höhenverlust. Und dieser Höhenverlust wirkt dazu, dass die Pufferung weniger wird, damit die Beweglichkeit. Und wenn man jetzt die ganze Summation der ganzen Bandscheiben zusammennimmt, dann werden wir natürlich an der Wirbelsäule an Bewegung verlieren, unweigerlich, weil alle Bandscheiben haben einen gewissen Ablauf. Und das ist weder noch gut noch schlecht zu bewerten. Das ist der natürliche Verlauf. Und dagegen kann man eigentlich nichts tun und muss man ja auch nichts dagegen tun. Das muss ich immer betonen. Ja. Da werde ich immer gefragt, was kann ich dagegen tun? Da sage ich, Sie können nichts dagegen tun. Der normale körperliche Abbau ist keine Krankheit. Das ist ein normaler Verlauf. Wir müssen nur wissen, wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir mit Beschwerden, die da einhergehen, mit um? Aber nicht dagegen was tun. Ja. Und deswegen sage ich, es sind bestimmte körperliche Veränderungen. Das heißt, Wasserverlust in den Zellen, Wasserverlust im Kollagen. Kollagen ist ja unser Hauptelastizitätsmodul, sage ich immer. Verliert an Wasser, wird brüchig, wird steif. Das heißt, es geben Verklebungen. Die Kollagenstrukturen sind nicht mehr so elastisch, können nicht mehr so gedehnt werden. Da überall im Körper, wo wir Dehnung brauchen, Bewegung brauchen, ist Kollagen in der Kapsel drin, in der Sehne, in der Faszie, im Muskel, in verschiedenen Mengen und Verhältnissen. Ja. Und das heißt, da können wir eigentlich nur bedingt dran, weil wir entweder durch viel Kollagenzufuhr, da bin ich mittlerweile auch ein Freund davon, dass ich sage, dass eine gewisse Menge an Kollagen, die wir extern dazuführen, sicherlich protektiv dafür dagegen, also arbeitet, sage ich mal. Dennoch muss ich sagen, es ist jetzt kein Allheilmittel, dass man jetzt Kollagen schluckt und sagt sich, hey, super, jetzt ist alles erledigt und ich muss gar nichts tun. Nein, also das Kollagen, was wir extern zuführen, sind ja Aminosäuren, die letztendlich unseren Stoffwechsel ergänzen. Deswegen also eine kleine Ergänzung am Rande. Aber ohne die mechanisches Gegenwirken, indem ich sage, ich habe eine verkürzte Struktur, die geht automatisch zurück, brauche ich also einen Widerstand dagegen. Und das ist einfach das, was wir unter Dehnung bezeichnen. Aktives Dehnen einer Struktur, die sich mit einem natürlichen Prozess zusammenzieht, wenn man nicht dagegen arbeitet, die muss man wieder in Länge bringen. Und das geht nur mit Bewegung, mit Sport, mit explizitem Dehnen oder anderen Techniken, wie man es vielleicht noch in der Yoga-Pilates-Bereich findet. Also das ist ein immer wiederkehrendes Spiel zwischen dem natürlichen Prozess und das, was wir nicht zulassen wollen. Und das soll aber trotzdem eine Waage halten. Also ich kann nicht ein exzessives Dehnen und damit meine Lebensqualität so einschränken, dass ich den ganzen Tag nur so dreimal am Tag mich dehne, sondern es muss ja einen vernünftigen Rahmen. Und wir wissen auch, dass übermäßiges Dehnen nicht exponentiell dazu führt, dass es viel besser wird, sondern das kann manchmal zu Verletzungen führen, dann verkürzt sich es wieder. Es muss ein gesundes Maß sein. Und deswegen weiß man ja auch so ein bisschen, okay, wann dehnt man, wie lang sollte man dehnen, wie oft am Tag. Das sind so Erfahrungswerte, die man so in der Sportmedizin oder in der Therapie wie bei dir oder in der Hochschule lernt. Das sind, glaube ich, Erfahrungswerte, die man sicherlich überall anwenden kann.
Auf jeden Fall. Da kommen wir auch noch dazu. Ich hänge immer noch ein bisschen am unbeweglicher werden. Also das eine, das ist mir schon mal klar geworden, mit zunehmendem Alter haben wir Verschleiß an der Wirbelsäule jetzt, an den Bandscheiben. Dadurch schränkt sich die Beweglichkeit ein. Wahrscheinlich durch Arthrose, Abnutzung in den Gelenken, durch Knochenumbauten an den Gelenken wird die Beweglichkeit eingeschränkt werden. Aber Hauptgründe sind aber auch Bewegungsmangel, das heißt also einseitige Belastung, wenig Variation. Nehmen wir einfach mal so einen Büroalltag, das heißt also langes Sitzen. Und wenn man sich überlegt, also viele Menschen sitzen ja 8 Stunden und noch mehr. Das heißt also, das bedeutet doch dann automatisch, dass die Beweglichkeit sich dementsprechend dann immer mehr einschränkt.
Ja, das ist es. Wenn ich ein Gelenk in seiner Neutralstellung halte, dann wird sich unweigerlich die darumliegende Kapsel einfach schrumpfen. Kann man es als Schrumpfungsprozess bezeichnen? Ja. So, und dann, wenn ich mich in diesem Radius bewege und ich komme damit zurecht, warum sollte sich das Gelenk dann ausdehnen? Dann komme ich schon allein an die Grenze, dass ich, wenn ich mal den Arm hebe, plötzlich merke, oh, ich komme nicht mehr hoch, weil ich es einfach nicht gemacht habe. Und das unterscheidet die Leute, die sportlichen Leute von den unsportlichen, die halt einfach nicht einen Bewegungsrhythmus haben, dass natürlich alle Gelenke, und wir hatten es, glaube ich, irgendwann eine der allerersten Mal, Thomas, wir beide, wie viele Gelenke der Körper hat. Ich glaube, du hast es mal gewusst, ich wusste es leider nicht.
Ja. Insofern. Die Wirbelsäule.
Ja, genau. Jedes zwei Paar Gelenke, also sind wir da schon dabei. Also ich will damit sagen, dass es ein ständiger Kampf ist zwischen der Statik und der Dynamik. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich selbst reflektiert. Wenn ich einen sitzenden Job habe und meinen ganzen Körper den ganzen Tag hier in diesem ergonomischen Stuhl halte, ja, das mag ja, der kostet 4.000 Euro, der Stuhl, und ich tue was für meinen Rücken, das ist natürlich völliger Humbug. Ja? Ich sollte lieber für 100 Euro einen Stuhl kaufen und dafür aber 8-mal am Tag aufstehen, würde wahrscheinlich wahrscheinlich 100-mal mehr bringen, als so viel Geld in so einen Stuhl zu investieren. Ich sage mal so, deswegen ist es so eine ständige Balance zwischen dem Statischen, wo wir ja im Beruflichen, im Hobby, im Privaten sind, weil das eine bequeme Form ist. Der Körper möchte ja in sich ruhen, ja, und er möchte eigentlich nicht unbedingt bewegt werden und vor allem dann da, wo es wehtut. Aber das ist der Moment, wo wir einfach lernen müssen, Schmerz ist gut und wichtig, aber er sollte eigentlich so ein Kriterium sein, der auch dehnbar, beweglich ist. Und deswegen sage ich, also die Gelenke verformen sich, die Anatomie verformt sich und das alles zusammen mit der körperlichen Konstitution, berufliche Ausrichtung etc. ist das, was uns letztendlich zu dem macht, wo wir jetzt eben nicht sein wollen in diesem steifen Modus. Und das ist da, wo wir jetzt eingreifen müssen.
Wir werden ja demnächst im April werden wir auch ein Webinar halten. Sitzen ist das neue Rauchen. Also da werden wir vor allem über das Thema Sitzen nochmal sprechen. Und da hake ich auch jetzt nochmal ein. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag sitzen, dann schränkt sich die Beweglichkeit der Hüftgelenke ein. Das heißt, die Hüftbeugemuskulatur, die meint ein 90-Grad-Winkel im Hüftgelenk. Das ist die neutrale Position. Dann die Brustmuskulatur wird steifer, die Schulterblätter rutschen immer mehr nach vorne, die Wirbelsäule verliert an Mobilität, wird unbeweglicher. Und das Schlimme ist ja, Felix, das ist ja nicht ein Prozess, der kommt heute, zack, und morgen ist er da, sondern das passiert doch schleichend, oder?
Natürlich, das sind Sachen, da sind wir fit, da sind wir sportlich, da haben wir vielleicht mehr Bewegung als statischen Momente im Leben, ja, und dann wandelt sich das langsam. Das heißt, ich sehe das ja, dass wir zum Beispiel junge Patienten haben, Sportler, ja, die haben sich das Knie verdreht, okay, alles gut, dann fangen die an, was weiß ich, eine Lehre, ein Studium. Dann sehe ich die 10 Jahre später und dann sagen die, oh, ich habe Schulterschmerzen. Und dann denke ich mir, guck dir doch mal an, wo du vor 10 Jahren standst oder vor 5 Jahren, reicht ja schon völlig. Also wir haben schon auch, ich will das jetzt nicht so dramatisch sagen, wir haben schon eine gewisse Degeneration in unserer Bevölkerung. Ja, das klingt jetzt schon fast schon sehr politisch, ja. Aber wir haben sie. Wir haben leider verlernt zu verstehen, was unser Körper braucht und geben es ihm nicht, ja. Und wundern uns, dass die Symptome kommen. Und dann gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter und sage, dann gehe ich zu einem Arzt und sage, so, du mach das jetzt wieder weg.
Ja.
Ja, und dann komme ich und sage, nein, ich mache da gar nichts weg. Das ist, du bist dafür verantwortlich, du musst das und das machen. Und dann schauen wir uns groß in die Augen und dann denken wir, ja, was will denn der eine vom anderen? Nein, also Spaß beiseite, es ist wirklich so. Wir degenerieren, weil uns das Arbeitsumfeld immer mehr packt und den Spielraum nicht mehr zulässt, weil wir jetzt nicht, ich sage mal, in der Lage sind, das A zu reflektieren, B dagegen vorzugehen. Es wäre einfacher, wir würde von den Arbeitsplätzen sich verändern. Ja, die Amerikaner machen es ja vor. Wie viel Workspaces gibt es, wo man eben dann einen Kicker hat und dann geht man raus und dann trinkt man Kaffee, spielt 5 Minuten mit dem Kicker. Das sind ja nicht Sachen, weil es so schön ist und weil der Arbeitgeber so nett ist, sondern weil er genau weiß, dass damit die Belegschaft viel entspannter ist, ja, die Rückenschmerzen weniger, die Ausfallszeiten weniger sind. Das sind ja alles clevere Schachzüge von Medizinern, die das beobachtet haben. Also da sind wir natürlich noch Lichtjahre dahinter. Ja, aber das heißt, wir, wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt hier so gern so einen Tischkicker aufstellen, die würden sagen, bist du jetzt verrückt hier? Die sollen arbeiten, ja, ja. Die sollen am Tisch sitzen, ja, ja. Und arbeiten. Ja, so ungefähr. Also das ist natürlich unser auch selbstgestricktes Problem. Da sind wir einfach weit hinterher. Und ja, ob das bei den Schülern sind, die ihren Schulranzen tragen, da vollgepackt mit 10 Kilo Schulbüchern, wo ich mir denke, heutzutage, warum müssen sie denn solche Bücher mitnehmen? Warum gibt es nicht einen cleveren Plan, das zu halbieren? Ja, dann aber auch den Sportunterricht ausfallen zu lassen, wenn wenigstens ein bisschen was dagegen wäre, zum Trainieren wäre. Ja, also es sind so viele kleine Baustellen auf der Straße, die man alle aufklauben müsste und alle angehen müsste. Das ist natürlich ein Sisyphus-Werk, aber ich sage mal trotzdem, Wir haben uns beide, ja, wir versuchen das rauszutransportieren und vielleicht den Input an Leute zu geben. Beobachtet euch mal, schaut euch mal im Spiegel an, wie steht ihr da? Schaut euch mal von der Seite an, habt ihr schon eine totale Kyphose, einen Rundrücken? Kriegt ihr die Schulterblätter überhaupt noch zusammen hinten, ja, oder bewegen die sich gar nicht mehr? Wie schaut es aus mit der Beweglichkeit im Rumpfbereich? Das sind so die kleinen Schräubchen, die man für sich selber finden kann, ja.
Faszinierend ist ja immer, da Kennst du aus der Praxis? Ich kenne das aus dem Studio, dass die Leute, wenn sie wieder anfangen mit dem Sport oder jetzt, bevor sie wieder anfangen mit dem Sport, die kommen dann zu uns und sagen, du, als ich regelmäßig ins Studio gegangen bin, hatte ich überhaupt keine Probleme. Wie erst, wie ich aufgehört habe, dann ging es langsam los. Und das hat damit zu tun, dass wir die eingeschränkte Beweglichkeit, die wir im Alltag hatten, die Rückenschmerzen verursacht, die Nackenverspannungen verursacht, die Gelenkbeschwerden durch diese eingeschränkte Bewegung verursacht, die vielleicht sogar das Verletzungsrisiko erhöht, die konnten wir durch den Sport kompensieren. Und wenn der Sport dann wegfällt, dann fällt natürlich auch unsere Ressourcen, die wir da hatten, fallen weg. Und dann fällt man natürlich vielleicht in so eine Fehlhaltung rein. Und Fehlhaltungen, denke ich mal, ist ja ein Thema, mit dem du ganz viel zu tun hast. Du hast eben schon angesprochen, der Rücken wird runder, die Schultern wandern nach vorne. Das heißt also, das hat einen großen Einfluss auf unsere Beweglichkeit.
Und was noch ein Thema ist, was ich sehr oft bemerke, ist diese Diskrepanz zwischen einem wirklichen Leistungssportler, der dann abrupt aufhört, weil er zum Beispiel in einen Job kommt oder weil er wahrscheinlich irgendein Projekt hat und dann richtig, dann habe ich das persönliche Gefühl, dass die Fallhöhe sehr viel höher ist wie jemand, der weniger Sport macht, vielleicht weil er einfach ein gutes Körpergefühl hat, eine hohe Leistungsbereitschaft, dann geht der runter und merkt, wie krass es dem dann schlechter geht. Also das ist schon so ein Thema. Das heißt, also ich sage mal, dass man schon immer ein bisschen aufpassen muss von den Hochleistungssportlern, die dann quasi auf Null schrauben, die fallen bei mir so ein bisschen ins Minus sogar rein. Das heißt, jetzt nicht als Entschuldigung, dass die eher mäßigen natürlich nicht so tief fallen, aber es ist tatsächlich schon, dass je höher die Leistungsbereitschaft oder nicht Bereitschaft, je höher die Leistung des Potenziales und dann die Diskrepanz zwischen dem quasi nichts mehr tun, höher ist, als wenn jemand eh schon weniger getan hat, ja. Aber wiederum, was ich da feststelle, ist dieser Memory-Effekt, ja, den kennen wir. Im Muskelbereich gibt es diesen sogenannten Memory-Effekt, dass die dann wieder aber schneller den Anschluss finden und wieder, sag ich mal, wieder zurückkommen auf ihr Niveau. Vielleicht nicht aufs Gleiche, aber die natürlich nie diesen Memory-Effekt hatten, die müssen den erstmal wieder für sich entdecken, ja. Also das ist schon ein immer wiederkehrender Kampf, finde ich. Man kann es an sich selbst immer entdecken, ja. Wenn man mal wirklich mal irgendwie rausgeworfen wird aus dem Training, weil man verletzt war, weil man, was ich auch immer, gibt genügend Gründe, dann reinkommt, da denkt man sich auch immer, also was macht dein Körper eigentlich? Ja, das gibt's doch nicht. Also dann braucht man wieder Wochen und dann geht's auf einmal. Man denkt sich, hey, jetzt kommt er wieder rein. Das geht schneller als gedacht.
Oft ist es so, man merkt es erst, wenn einer einen drauf anspricht und sagt, und wie geht's denn mit deinen Beschwerden? Und dann schauen die Leute so in sich und sagen, du, die letzte Zeit habe ich keine mehr, ne? Jetzt haben wir ja Kunden, die gehen ins Fitnessstudio, ne? Und viele sagen, ich mache doch Krafttraining, oder andere denken, ah ja, entweder trainiert man Kraft oder man trainiert Beweglichkeit. Ist das richtig oder wie siehst du das?
Also ganz klar, das eine geht nicht mit dem anderen oder man kann nicht das eine mit dem anderen ausstechen. Also ganz klar ist, wenn ich Krafttraining mache, dann mobilisiere ich meine Muskelareale. Das heißt, die werden kräftiger und ziehen natürlich umso mehr. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich jemanden, der, was weiß ich, Beispiel, nehmen wir einfach ein Beispiel. Wir haben jemanden, der extrem viel Quadrizeps, also vordere Muskelpartie trainiert, den hinteren Bereich total vergisst. Der wird natürlich wahrscheinlich in ein Streckproblem kommen. Das bedeutet, der hat immer einen kräftigen Zug, vergisst, der Muskel hinten zieht. Also diese Balance zwischen, ich will es sehr anders ausdrücken, diese Balance zwischen den Muskelgruppen, wir haben ja die Gegenspieler und Spieler, das heißt Agonist, Antagonisten, die beiden an den Gelenken immer ziehen. Heißt, wenn der eine stärker wird, wird der andere vernachlässigt, der verkümmert. Damit wird automatisch eine richtige Gelenkbeweglichkeit verändert. Das bedeutet einfach, dass ich am Knie zum Beispiel nicht mehr in die volle Streckung komme, weil zum Beispiel der hintere Oberschenkelanteil zu kurz geworden ist und ich komme nicht mehr in die volle Streckung. Dann muss ich natürlich aufpassen, dass ich da nicht in so eine Gelenkfehlstellung komme oder auf einmal in einen Beckenschiefstand, weil meine Hüfte nicht mehr richtig gestreckt wird. Bestes Beispiel, sitzende Position, Verkürzung im Hüftbeuger. Der Hüftbeuger ist einer der gemeinsten Muskeln und Sehnen, den ich in meinem Alltag, vielleicht sogar im persönlichen kenne, weil wenn wir stehen den ganzen Tag, dann haben wir immer eine gute Spannung drauf. Ja? Wenn wir sitzen, dann merken wir erst danach, wenn wir wieder aufstehen, wie kurz der Hüftbeuger geworden ist. Und dann kann es passieren, dass zum Beispiel der Hüftbeuger, der ja an der Lendenwirbelsäule ja festgewachsen ist, dann über den Beckenbereich nach vorne geht, wie der Name schon sagt, das Hüftgelenk beugt. Wenn der sich verkürzt, die Wirbelsäule sich verkrümmt. Das heißt, wir können dort richtige funktionelle Störungen bekommen, die eigentlich vom Verständnis gar nicht für die Person selbst eine Rolle spielen, weil man sagt, wieso kann denn der Hüftbeuger, der vorne wehtut, hinten am Rücken Probleme machen? Und das ist diese Komplexität bei dem Ganzen. Deswegen sage ich immer, ein Krafttraining muss immer mit Dehnung der Partien, am besten ein strukturiertes Trainingsdehnungsprogramm, das muss ja nicht ausschweifend sein, aber mit ein paar der wichtigsten Übungen immer einhergehen. Das wäre völlig kontraproduktiv, nur Krafttraining zu machen und auf das Dehnen völlig zu verzichten. Dann wird man relativ schnell merken, wie unbeweglich man in den Schultern wird, im Bizeps wird, also im Arm, im Bein wird, die Rumpfmuskulatur allein schon im, wenn ich sehe, die Jungs, die hier so richtige Pakete drauf, ja, und hier ihre 120 Kilo rausschießen, aus dem Band drücken, wie sehr die dann hier vorne die Arme gar nicht mehr rauskriegen, die kriegen die Schulter, die hocken so zusammen, haben solche Pektoralberge hier vorne, aber kriegen ihre Schulterblätter nicht mal annähernd zusammen. Und dann kommen sie und sagen, Herr Doktor, ich habe Nackenschmerzen. So, ja. Dann weißt du Bescheid.
Also wichtig ist also, ein Muskel, der sollte auf der einen Seite stark sein, aber gleichzeitig beweglich. Weil wenn ich nur beweglich bin ohne Stabilität, bin ich instabil. Und wenn ich stark bin ohne Beweglichkeit, bin ich eingeschränkt. Und du hast ja schön gesagt, zwischen diesem Quadrizeps und der Oberschenkelrückseite, das Ziel ist, es muss eine Balance sein. Das heißt, der Körper funktioniert nur dann, wenn das Gleichgewicht, die Kraft, die Koordination, wenn das alles zusammenarbeitet.
Und was auch noch wichtig ist, wenn du einen Muskel trainierst, hat der natürlich ein gewisses Volumen, was er ja aufbaut. Das heißt also, er füllt sich mit Flüssigkeit und damit kriegt er ja auch eine gewisse Spannung. Das heißt, ein Muskel ist immer zwischen zwei Punkten ja angewachsen. Und wenn dadurch der Muskel sozusagen anschwillt, zieht der natürlich an beiden Sehnen. Das heißt, wir verkürzen die Strecke. Deswegen ist ein trainierter Muskel auch eigentlich immer in der Regel verkürzt. Und muss natürlich auch wieder, ich sag mal, in Dehnung gebracht werden. Also das ist also der Punkt, dass ich sage, wenn ich jetzt schon ein Quadrizeps trainiere, Oberschenkel, dann wäre es natürlich gescheit, ich würde ihn hinterher dann auch vielleicht ein paar Mal in eine gescheite Dehnung bringen.
Ja, das ist richtig. Und das hat man durch ein ausgeglichenes Training, wo man also die Gegenspieler trainiert, dann macht man das ja immer zum Teil schon mal mit. Jetzt, wenn wir mal beim Beweglichkeitstraining, beim Dehnen, ich möchte jetzt mal Beweglichkeitstraining jetzt speziell mit Dehnen beschreiben, weil Beweglichkeitstraining, ein Krafttraining über die gesamte Bewegungsamplitude verbessert auch die Beweglichkeit. Aber jetzt bleiben wir beim Dehnen und dann gibt's ja immer die Diskussion, dehnt man über ein Gelenk oder macht man mehrgelenkige Dehnübungen? Hast du da Erfahrung mit?
Also ich denke, dass es ein bisschen davon abhängt, wie trainiert und wie gut jemand sein Körpergefühl und seinen Körper beherrscht. Das ist wie beim Training auch, dass man funktionelles Training heißt, dass man auch verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig trainieren kann, ist ja auch im Grundsatz ein gutes Trainingskonzept. Ich denke allerdings, dass jeder Mensch kann mit einer gewissen Anleitung auch über mehrere Gelenke gehen. Es kommt darauf an, dass man es sauber, also sprich sehr kontrolliert, langsam macht, keinen schnellen, ruckartigen Bewegungen, weil wenn ich jetzt mehrere Ketten hintereinander habe, ist natürlich die Anfälligkeit für Verletzungen extrem hoch. Ja. Wenn ich da jetzt sehr unsicher bin und ich sage, ich bin da eher so ein Koordinations, ich will jetzt nicht sagen, ein
Legastheniker.
Ja, Koordinationstrottel, Entschuldigung, ein Koordinationsschwacher Mensch, dann würde ich vielleicht eher lieber mal auf die einzelnen Gelenke gehen, aber mal trotzdem gesehen, also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel mich am Rumpf dehne, ja, und diese klassischen Öffnungsrotationen mache, da habe ich ja schon automatisch von der Schulter über den Brust, Schulter, was heißt ganze Pektoralkette, Brustwirbelsäule, Ich denke, es gibt wenig Gelenke, die ich isoliert einzeln dehne. Ja, vielleicht das Kniegelenk am Quadrizeps vielleicht mal. Aber ich bin auch ein Fan davon, über mehrere Ketten zu gehen, dafür sauber, langsam, effektiver.
Also es ist ja auch wie beim Krafttraining. Ich kann eingelenkige Übungen machen, ich kann mehrgelenkige Übungen machen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Du hast ja schon gesagt, richtig eingesetzt ist das A und O. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Gelenk isoliert dehne und ich möchte dann passiv zum Beispiel die Beweglichkeit verbessern, von mir aus, von der Oberschenkelrückseite oder von der Brustmuskulatur oder von der Wadenmuskulatur, dann hat das den Vorteil, dass ich gezielt einzelne Muskelgruppen anspreche. Das kann gut sein, wenn ich jetzt so muskuläre Dysbalancen habe, wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, zum Beispiel durch das viele Sitzen. Der Vorteil von diesen Übungen ist, die sind einfach durchzuführen. Der Nachteil ist dann wieder, dass ich wenig Übertragung auf echte Bewegungen habe und keine Verbesserung von Kontrolle oder Stabilität. Das zweite sind dann die komplexen Bewegungsmuster. Und hier kann man sagen, dazu gehört einmal die Mobilität, dazu gehört die Kraft und die Koordination. Das heißt, wenn ich jetzt eine tiefe Kniebeuge mache, wenn ich Ausfallschritte mache, dann hast du die Rotationsbewegungen angesprochen. Oder wenn ich so Ganzkörper-Mobilisationsflows mache, durchführe, dann habe ich den Vorteil, das ist sehr alltagsnah. Es trainiert den Körper als Einheit, es verbessert die aktive Kontrolle, reduziert auch das Verletzungsrisiko, ist aber dann technisch anspruchsvoller und erfordert etwas Körpergefühl. Und da bin ich wieder bei unseren Trainern. Ich finde das immer gut, wenn man solche Übungen durchführt, wo man komplexer arbeitet. Da ist es immer gut, wenn einer über die Schulter schaut, damit man dementsprechend auch eine Kontrolle hat von der Seite oder von hinten, weil wir sehen uns ja nur von vorne. Deswegen ist das sehr wichtig. Aber du hast ja schon schön gesagt, für den Alltag, für eine langfristige Gesundheit sind komplexe Bewegungsmuster wichtiger, weil wir uns im echten Leben ja nie isoliert bewegen, sondern wir heben, drehen uns immer als Ganzes und deswegen macht es Sinn.
Und es ist ja letztendlich auch so, dass unser Körper so einen komplexen Bewegungsradius ja hat, dass wir den sagen, das wäre eigentlich ideal, wenn wir ihm diese Möglichkeiten geben, sich da wieder genügend auszubreiten oder zu bewegen. Deswegen ist es nicht sinnvoll, einfach nur einzelne Muskel- oder Gelenkbereiche zu dehnen, die musst du natürlich, klar, weil du brauchst ja irgendwo, und deswegen finde ich es auch gut, dass du gesagt hast, mit einem Konzept arbeiten. Ja, du brauchst natürlich deine Hilfestellung, erstens, dass du dich kontrolliert die Bewegung richtig machst. Ja, du brauchst vielleicht einen Spiegel dafür, du brauchst vielleicht einen Trainer dafür, und da gibt es, wie gesagt, die Mädels und Jungs, wo ich in München bin, die sind da sehr gewieft und sehr geschult. Die wissen, die schauen drauf, ob die Körperspannung stimmt oder ob ich wegkippe beim Dehnen, dass man sich nicht verletzt. Also es ist auf jeden Fall sehr ratsam, sich da ein kleines Konzept zurechtzulegen. Ja, ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn wir jetzt bei den einfachen und bei den komplexen Übungen bleiben, man kann das auch schön kombinieren. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt jemanden, der den ganzen Tag sitzt, der Beweglichkeitsdefizite in der Hüftbeugemuskulatur aufweist. Dann kann man isoliert die Hüftbeugemuskulatur dehnen und danach Ausfallschritte trainieren, weil dann habe ich das miteinander verknüpft. Das heißt, ich mache durch das Hüftbeugerdehnen, mache ich einfach mal die Beweglichkeit in meiner Hüfte freier, und durch die Ausfallschritte sorge ich gleich dafür, dass das muskulär in einem guten Zusammenspiel dann stabilisiert wird. Ich sag mal, das ist so, wie wenn man sagt, ich mache einen Stützverband sozusagen durch die Kraftübung, die man nachher macht. Dann haben wir noch ein Thema, was auch immer interessant ist. Ne? Man hört auf der einen Seite hört man Beweglichkeit, auf der anderen Seite hört man Mobilität, also Beweglichkeit versus Mobilität. Und da muss man auch wieder ein bisschen unterscheiden. Beweglichkeit heißt ja, wie weit du ein Gelenk bewegen kannst, ohne dass du dafür aktiv Kraft einsetzen musst oder dass du irgendwie in Ausweichbewegungen gehst. Mobilität heißt eine aktive Kontrolle plus die Kraft. Das heißt also, dass ich diesen Bewegungsumfang aktiv kontrolliert durchführen kann. Ich nehme mal ein Beispiel, eine prima Ballerina im Ballett, die kann einen Spagat, aber die ist auch in der Lage, auf der Zehenspitze zu stehen und das andere Bein senkrecht nach oben zu stellen. Das heißt also, die benutzt oder die hat auch die Kraft und hat auch die Kontrolle. Das heißt also, das ist auch wichtig, wenn man so von Beweglichkeit und von Mobilität spricht. Beweglichkeit ist passiv möglich, Mobilität heißt immer aktiv kontrolliert. Und das ist wichtig, weil eine gute Beweglichkeit und eine schlechte Mobilität würde bedeuten, die Leute kommen weit in Dehnungen rein, haben aber keine Kontrolle, dadurch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Habe ich jetzt eine gute Kraft, aber eine schlechte Beweglichkeit, da sind wir zwar stabil, aber ich habe Einschränkungen in der Bewegung, das führt dann wieder zu Fehlbelastungen und zu Schmerzen. Und das Ziel ist ja, Felix,
auch erhöhte Verletzungsgefahr, weil wenn ich eben nicht beweglich bin und ich habe eine spontane Bewegung, die ich jetzt nicht vorhersehen kann, dann kann es passieren, dass ich diese Schwerkraft, Fliehkraft, was auch immer, mich in diese Richtung zieht und ich gerade die Beweglichkeit in dem Segment nicht habe. Dann gibt es dort partielle Mikroverletzungen, die dann vielleicht zum Glück nur leichter Art sind, aber es kann auch mal zu einem Riss kommen von wesentlichen Strukturen, ja.
Ja, deswegen wichtig, beides zu kombinieren. Beweglichkeit zeigt uns nur, was möglich ist. Die Mobilität zeigt uns, was du wirklich nutzen kannst. Und da möchte ich jetzt auch so ein klein bisschen, dass wir mal auf dieses Dehnen, auf diese Mobilisation eingehen. Das heißt, wir sehen ja viele Menschen, die dehnen aber oft ohne Plan. Ist das richtig? Du hast ja da schon vorhin gesagt, man sollte, man sieht, ich nehme mal so ein Beispiel, ne? 1. Januar, der gute Vorsatz. Kunde kommt ins Fitnessstudio, kriegt vom Trainer einen Trainingsplan, 8 Übungen, soll er 2 Runden trainieren. Der Kunde macht die 8 Übungen, die er trainieren soll, dann keine 2 Runden, sondern 4 Runden und dann sieht er noch, was die anderen Mitglieder trainieren, dann macht er das auch noch gleich mit, dann geht er anschließend noch in eine Pilatesstunde rein. Und dann sieht man ihn den ganzen Januar nicht mehr. Das heißt also, hier ist nicht entscheidend einmal intensiv, sondern ich denke, die Regelmäßigkeit, die macht es dann.
Und das weiß man ja auch, dass gerade diese Verbindungen, diese Kollagenverbindungen, die unsere Verkürzungen ja macht auf mikroskopischer Ebene, die ja extremst entweder verletzungsanfällig sind. Also wenn ich jetzt mit zu viel Kraft reingehe, mit zu viel schneller Explosionskraft, dann kommt es zu Rissen in der Muskulatur, Rissen in der Sehne, partielle kleine Mikroverletzungen, die dann schmerzen. Dann haben wir genau das Beispiel, dass er dann einen Monat pausieren muss, weil er solche Schmerzen hat. Und überall tut es ihm weh, dann kommt er erst im Februar wieder, wenn überhaupt. Heißt also, wir müssen lernen, an den Schmerz ranzugehen. Das mag sein, dass es frustrierend langsam ist, dass wir so langsame Fortschritte oder erstmal gar keine Fortschritte haben, bis wir dann langsam merken, oh, ich komme doch mal 5 Zentimeter weiter als vorher, als vor 3 Wochen. Also diese Zeitfenster, ich weiß nicht, ob es da wirklich Studien darüber gibt, ob es da wirklich brauchbare Zahlen gibt, aber ich sage mal, das ist eine empirische Wahrnehmung, die ich dann oft sehe, auch bei mir persönlich, dass es sich wirklich erstmal um Zeitfenster von Wochen handelt. Also ich sage mal, man muss wirklich sich wochenlang durchquälen, bis man vielleicht nach 6, 7, 8 Wochen merkt, oh, jetzt auf einmal kriege ich meine Schulter höher oder ich kriege mein Bein in gestreckter Form nach oben und kann es dann hinten schön in den Hamstrings ein bisschen dehnen. Also das sind Momente, da muss man aber klar sagen, dem Probanden, und das ist auch wichtig, dass das der Trainer macht, zu sagen, pass auf, lieber Kunde, lieber Mensch, lieber Trainierende, nimm dir die Zeit. Du wirst keinen Preis in Schnelligkeit oder beim Abfrühstücken eines Stretching-Programms bekommen, sondern du musst es langsam machen, du musst es bedacht machen, du musst es immer wieder machen und dabei bleiben, die Motivation haben, die Disziplin, das über Wochen durchzuziehen. Und dann wirst du belohnt werden.
Das ist auch sehr schwer zu beantworten, weil was ist jetzt das Thema, das die Beweglichkeit einschränkt? Sind es Verklebungen? Sind es neuronale Strukturen? Sind es Schrumpfungen von der Kapsel? Also da gibt es ja ganz viele Unterschiede. Und das nächste Problem ist, wie messe ich die Beweglichkeit? Und wir haben ja bei uns in den Studios, haben wir ja diesen sogenannten Fitness-Hub. wo ich also dann sowohl Krafttestung als auch Ausdauer als auch jetzt Körperzusammensetzung als auch die Beweglichkeit dementsprechend testen kann. Wir haben da gewisse Übungen, die dann durchgeführt werden. Man wird mit einer Videokamera aufgenommen. Es wird kontrolliert, ob man Ausweichbewegungen macht. Und dementsprechend wird dann die Beweglichkeit angezeigt. Und da sieht man, glaube ich, noch eher oder am ehesten schon mal, wenn die kleinen Erfolge kommen. Die großen Erfolge, die können auf sich warten. Das hast du ja sehr gut erklärt. Das hängt ja von vielen Faktoren ab. Was wichtig ist vielleicht, ist bei denen, dass man, wie gesagt, regelmäßig dehnt, lieber täglich 5 Minuten als einmal in der Woche extrem. Dann vielleicht, dass man die Atmung beachtet oder sicher sogar. Man sollte also ruhig und gleichmäßig atmen. Man sollte mit der Dehnung atmen. Du hast den Thema Schmerz angesprochen. Wir wollen ja im Studio beim Kunden nicht so viel von dem Wort Schmerz reden, sondern wir reden von einer angenehmen Zugspannung. Das ist ein anderes Wort für Schmerz. Also der soll ein Ziehen spüren, aber es soll nicht brennen, ne, sage ich jetzt mal so. Und das Bein soll oder das, der Muskel, der gedehnt wird, soll nicht anfangen zu kontrahieren, zu zittern. Das heißt also, man soll das schön langsam machen. Wir können beim Dehnen variieren. Man kann statisch dehnen, man kann dynamisch dehnen. Das heißt, je nachdem, wie man schon... Ich sage jetzt mal, wie weit man fortgeschritten ist, kann man da ein bisschen variieren. Das heißt, dynamische Dehnung ist manchmal sinnvoll vor Bewegungen, macht aber auch manchmal Sinn nach dem Krafttraining, gerade wenn man hochlaktazid gearbeitet hat und dann die Muskulatur, die man jetzt trainiert hat, jetzt ich rede jetzt vom Laien, nicht vom Leistungssportler, wenn man dann die Muskulatur dehnt, würde ein dynamisches Dehnen wäre wieder von Vorteil, weil zwischendurch in der dynamischen Dehnung der Muskel immer kurzzeitig durchblutet wird. Ein Leistungssportler, der wird das ganz klar differenzieren, der hat Krafttrainingseinheiten, der hat Beweglichkeitstrainingseinheiten. Das heißt also, hier kann man auch beidem den Platz geben. Und ich würde sagen, man könnte ja mal ein paar Übungen ansprechen, dass wir mal so ein bisschen praktisch werden, weil wir sitzen jetzt schon wieder die ganze Zeit, Felix. Und ich würde sagen, eine ganz einfache Übung, jetzt wenn es darum geht, den Nacken zu mobilisieren, das ist, also man kann sich hinsetzen, man kann sich auch hinstellen. Der Vorteil ist, wenn man sitzt, kann man unter den Stuhl seitlich greifen, kann sich dann mit der einen Hand am Stuhl sozusagen unten festhalten und dann den Kopf gegen die in die gegenüberliegende Seite ziehen. Und wir stellen uns einfach vor, das Ohr wird Richtung Decke gezogen. Durch die Hand wird der bleibt die Schulter unten. Das heißt, ich kann das Schulterblatt besser fixieren. Und dann hält man diese Position. Man atmet ruhig und gleichmäßig. Von der Zeit her gibt es Empfehlungen, so 20 bis 45 Sekunden. Dann lässt die Wirkung auch langsam nach. Das heißt also, wenn ich jetzt 15 Sekunden länger dehne, dann bringt das nicht nochmal 25% mehr Erfolg. Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Und wichtig, Felix, am besten ohne Ruck und vor allem kein Druck.
Flüssig an der angenehmen Spannung dran arbeiten, dass man wirklich sagt, man hält diese Zeitperiode durch, weil dann ansonsten zu viel Zug, zu viel Schmerz verkürzt sich das Ganze. Wie gesagt, das Schmerzsignal ist ja wichtig zu verstehen, wo ist der Bewegungsradius zu Ende, damit man sich dann orientieren kann, ja, weil jeder hat vielleicht eine andere Flexibilität in der Halswirbelsäule. Ich sage mal so, ich denke, das ist das A und O, dass man sich immer wieder so kleine Handwerksthemen oder so Handwerkszeug zurechtlegt, wo man eben, wenn man zum Beispiel wirklich jetzt an einem Meeting sitzt und sagt, okay, ich bin jetzt am Computer, ich rede, ich kann auch diese Dehnungsgeschichte auch machen, wenn ich jetzt angespannt bin. Und das ist eben der Moment, wo ich einfach sage, wenn man das Körpergefühl hat, so der Moment ist da, dann sollte man es auch tun. Es gibt keine Uhrzeit, dass man sich danach richten kann, dass man es nur morgens oder nur abends macht. Ja, das kann bestimmte ja, also mal Routine-Geschichten sein, dass man sagt, ich brauche das morgens, um einfach in den Tag zu kommen, ist fein. Wie auch jemand sagt, nee, morgens bin ich sowas von platt, da möchte ich meinen Kaffee, da möchte ich in Ruhe haben. Oder ich mache halt einen Abend einfach vorm Bett gehen oder mach's halt im Sportkonzept, dass ich nach dem Fitness nochmal meine Dehnung im. Also da gibt's, glaube ich, keine wirklich kein Gesetz, das man befolgen müsste oder dass man das wirklich so sagt, das sei die einzige richtige Art und Weise.
Ich denke, man braucht eine gewisse Zeit, bis man seinen Körper wieder versteht. Das heißt, der Körper kommuniziert ja. Der sagt ja irgendwann, Mensch, Kinder, Thomas, dreh dich mal, beweg dich mal. Diese Stimme, die müssen wir lernen, wieder zu hören. Und dann fängst du automatisch an, dich zu öffnen, dich mal zu strecken. Das sind so Dinge, die haben wir irgendwie verlernt, auf diese Sensibilität von unserem Körper zu hören. Und da kann man also wirklich viel machen. Dann die Brustdehnung ist ja auch so ein Thema, das im Studio ist es relativ einfach. Da hat man ein TRX zum Beispiel, da kann man sich hinstellen, nimmt einfach die zwei Griffe in die Hand, macht einen großen Ausfallschritt nach vorne und geht einfach, öffnet den Brustkorb. Zu Hause kann man das im Türrahmen gut machen. Das ist auch eine Möglichkeit, gut zu dehnen. In der Firma, wenn so ein Glasbüro ist, dann schauen vielleicht die Leute, wenn dich da in Türrahmen aufhängst, so die Arme rechts und links von dir streckst. Wie gesagt, man muss einfach mal schauen und sich zwischendurch, du hast das war genau das Schlagwort, du musst dem Körper den Raum geben, die Zeit geben und dann immer wieder mal mit so kleinen Schritten sozusagen das Ganze mobilisieren. Und die Wirbelsäule ist ja immer noch was, wo wir ja im Alltag immer mehr versteifen. Eingeschränkte Beweglichkeit im Hüftgelenk kompensiert sich dann über die Wirbelsäule. Und die Leute kommen dann zu dir und sagen, Felix, ich habe Rücken. Ne? Und eigentlich ist das Problem nicht der Rücken, sondern das Problem ist vielleicht eine fehlende Bewegung in der Wirbelsäule oder vielleicht die Beweglichkeitsdefizite der Hüftbeugemuskulatur. Wenn wir die Wirbelsäule mobilisieren, beweglich machen wollen, wir wissen ja, die Wirbelsäule kann ich hat 6 Bewegungsrichtungen. Das heißt, ich kann die Wirbelsäule beugen, ich kann sie strecken, ich kann sie zur Seite neigen, ich kann sie rotieren. Du hast schon vorhin diese Rotationsübung angesprochen im Ausfallschritt, wo man versucht, da mal unter seinen Händen da mal durch oder unterm Knie durchzugreifen. Eine einfache Übung, die jeder eigentlich machen kann, vielleicht jetzt nicht gerade, oder wenn man allein ist im Büro, geht das auch. Man geht in den Vierfüßlerstand und dann kommt aus dem Yoga die berühmte Katze-Kuh. Das heißt also, man atmet ein und lässt den Rücken mal richtig durchhängen, sodass der Bauchnabel Richtung Boden geht. Und beim Ausatmen, dann drückt man den Rücken gegen die Decke. Das heißt, man macht sich richtig schön rund. Das Ganze macht man langsam kontrolliert mit der Atmung. Und da geht es wirklich darum, dass man schön gleichmäßig atmet. Für die, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, man fängt aus der Lendenwirbelsäule an, rund zu werden. Und das Letzte, was das Kinn ist das Letzte, was zum Brustkorb kommt. Und beim Aufrichten ist auch der Kopf das Letzte, was in die Streckung reingeht. Also das sind ganz tolle Übungen, die würde ich mir ein, zwei Mal vom Trainer zeigen lassen. Und das, denke ich mal, das ist eine Übung, die tut der ganzen Wirbelsäule gut, oder?
Ja, das ist entscheidend, weil gerade im Brustbereich haben wir vor allem eine Rotationsthematik. Und dadurch, dass am Brustwirbel auch der Brustkorb dranhängt, haben wir natürlich ein doppeltes Problem. Eine Immobilität kann natürlich unsere Rotation einschränken in der Brustwirbelsäule, aber die Beweglichkeit im Brustkorb. So, wenn wir jetzt nicht mehr das Volumen reinkriegen, weil wir den Brustkorb entfalten, dann wird unser Lungenvolumen kleiner, heißt weniger Luft, weniger Sauerstoff. Das bedeutet wiederum, dass wir natürlich auch weniger Sauerstoff zur Verfügung haben und damit reduziert sich Stück für Stück unsere Leistungsfähigkeit, der Sauerstoffgehalt im Blut etc. Das bedeutet, wir bauen ab. Ja, nicht, weil wir vom Kopf her das nicht schaffen, sondern die kriegen es auch nicht mehr in die Lunge rein. Und wenn ich dann sage, jetzt müssen wir mal die Lunge wieder belüften, dann sehen wir mal, was für ein Volumenunterschied es gibt zwischen einem Sportler, der seine Lunge ständig auf- und zumacht, und jemand, der am Schreibtisch sitzt. Da sind mit Sicherheit 30-40% Lungenvolumenunterschied sofort drin. Und das ist der Moment, wo ich sage, ja, jetzt ist das Ding aber wie in so einem Korsett drin. Also ich finde, eine gute Übung für unsere Schreibtisch-Zuhörer ist auch zum Beispiel die den Versuch, das Schulterblatt, weil wir haben ja oft das Problem, die Schulterblätter sind so immobil. Es gibt da auch einen speziellen Begriff, die Scapula-Dyskinesie, das ist ein Fachbegriff, heißt, das ist ein fixiertes Schulterblatt, da bewegt sich gar nichts mehr. Oder wenn es dann anfängt zu knatschen da hinten drin, ja, und die Leute sagen, meine Schulter knatscht, sage ich, das ist nicht die Schulter, das ist das Schulterblatt hinten, dass ich zum Beispiel den Arm nach vorne nehme und ich versuche so gedanklich mit der Schulter ans Knie zu kommen und nach unten zu sehen. Und dann merke ich, wie das Schulterblatt langsam nach außen, das kann man hier im Sitzen machen, das kann ich jetzt im Sitzen machen. Das mache ich sogar manchmal beim Patienten, wenn ich das Gefühl habe, der hat mir viel Mitteilungsbedürfnis, er muss mir sehr viel erzählen, dass ich dann manchmal so da und tappe mich dann so ein bisschen die Zeit zu nutzen, um mich zu dehnen. Ja, diese Child-Position, wenn unsere Yogisten das zuhören, finde ich hervorragend, kann jeder. Man legt sich auf die Schienbeine, nimmt den Oberkörper nach vorne, dehnt sich ganz, streckt sich, mache ich gerne immer noch so eine Seitwärtsbewegung, dann merke ich richtig, wie die Flanke hier mitgeht. Also, da gibt es so viele angenehme Sachen, die man einfach wirklich machen müsste, ja.
Im Yoga sagt man dazu Kindeshaltung. Also es gibt ja für alles dementsprechend auch wieder die
Child Bühne. Position, Child, Child, also Kind, ja, ja. Ja. Wir wollen es ja hier im Norddeutsch halten, ja.
Ja, und wenn man jetzt so das Ganze mal so ein bisschen in den Alltag integriert, dann könnte man doch vielleicht sagen, je nachdem, ne, morgens oder am Tag irgendwann mal 5 Minuten Zeit nehmen, sich zu mobilisieren, dann im Büro Bewegungspausen einsetzen, vielleicht mal zwischendurch aufstehen, wenn man die Möglichkeit zu beim Telefonieren zum Beispiel aufzustehen, ist immer ganz gut. Dann, wenn man kreativ sein will, dann wird oft im Stehen an Stehpulten gearbeitet, weil man dann irgendwie die Durchblutung besser ist. Dann kann man ja die Treppen statt den Aufzug nutzen. Dann, dass man vielleicht in sein Sportprogramm ein paar Mobilisation, Dehnübungen einbaut und oft dieses bewusste Aufrichtung im Alltag macht und denen schafft zum einen die Möglichkeit und die Beweglichkeit macht sie nutzbar. Ich denke, das ist was ganz wichtig ist.
Vielleicht noch am Schluss, dass wir es nicht vergessen, noch, wie gesagt, weil wir den Hüftbeuger, das ist, finde ich, immer der Abschluss, weil dadurch, dass wir viel sitzen und wir haben diese 90-Grad-Stellung Wirbelsäule, Becken, haben wir eine automatische Verkürzung im Hüftbeuger, der dann extremst das Thema mit dem Rücken koordiniert. Das heißt, da sollte man immer wieder Ausfallschritt, Becken nach vorne schieben. Also auch den, finde ich, der gehört eigentlich immer in dieses kleine Konzept, finde ich, rein. Das sollte man immer im Augenwinkel haben.
Ganz, ganz wichtiger Muskel. Also wie gesagt, da bin ich sofort bei dir. Hüftbeuger macht bei den meisten Menschen Probleme, weil er ja nicht nur am Hüftgelenk fest ist, sondern der ist auch an der Lendenwirbelsäule fest. Und das verspannt natürlich diesen ganzen unteren Bereich. Als Fazit, weil die Zeit läuft jetzt schon wieder weg, als Fazit würde ich sagen, Dehnen ist also wichtig für unsere Grundlagen. Komplexe Bewegungen sind entscheidend für unser Alltag, für unsere Leistung. Ganz wichtig ist natürlich, eine optimale Kombination von den beiden Dingen zu machen. Und wenn ihr das für heute schon mal mitgenommen habt, dann würde ich sagen, Moment, jetzt haut mir da mein Bildschirm ab. Dann würde ich sagen, Beweglichkeit ist kein Luxus für Sportler, sondern ist eine Grundlage für Gesundheit, Wohlbefinden, für weniger Schmerzen, bessere Haltung und für mehr Lebensqualität. Das heißt, wenn du heute nur eine Sache mitnimmst, dann diese, dein Körper passt sich immer an, in die eine oder in die andere Richtung. Und die Frage ist, in welche Richtung möchtest du ihn entwickeln? Felix, hier schon mal für unsere Zuhörer, wir sind natürlich noch in der Leitung dann, vielen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleibt in Bewegung.